Prinzipiell möchte ich Ihnen in meinem Vortrag verschiedene Dinge zeigen. Zum einen möchte ich definieren, was Placebo-Effekte sind, was Nocebo-Effekte sind und möchte Ihnen auch zeigen, dass beide eine Wirksamkeit haben und letztlich auch eine Relevanz für den klinischen Alltag. Ich möchte Ihnen zeigen, dass neurobiologische und neurochemische Mechanismen dahinterstehen, dass das Ganze nicht nur etwas Erdachtes ist, sondern tatsächlich auch nachweisbar ist in verschiedenen experimentellen Situationen. Ich möchte Ihnen verschiedene Studien vorstellen, die auch pharmakologische Interaktionen mit beiden Effekten zeigen können und letztlich dann einmal den Kreis zur Klinik schließen und Ihnen präsentieren, wo diese beiden Phänomene in der Klinik relevant sein können und wie wir sie dann auch kontrollieren können und sinnvoll einsetzen können zum Beispiel. Ich möchte anfangen mit dem Placebo-Effekt. Das ist wahrscheinlich noch das bekannteste von beiden. Das heißt, wir kennen eigentlich aus dem klinischen Alltag oder aus Studiensituationen häufig den Placebo-Effekt am ehesten als etwas ja, Störendes, als eine Summe von Variablen, die wir nicht richtig kontrollieren können, als Potential Confounder kann man sagen. Aber ich möchte Ihnen auch zeigen, dass dieser Effekt durchaus auch nutzbar ist im Alltag. Placebos hat nicht nur die Form in Form einer Placebo-Tablette, sondern es kann auch ganz verschiedene Interventionen sein. Hier unten sieht man zum Beispiel eine der größten deutschen Akupunkturstudien zur Gonarthrose. Und was dabei ausfällt, ist, dass es hier die Verum-Akupunktur, die eben entlang der Meridiane durchgeführt wurde, die der Standardtherapie schon mal überlegen war, aber man sieht eben auch, dass die Schemakupunktur, das heißt letztlich Akupunkturnadeln, die extra so aufbereitet sind, dass sie nicht die Haut durchdringen und penetrieren, keinen signifikanten Unterschied zur echten Akupunktur aufweisen. Dafür gibt es dann verschiedene Studien und auch Meta-Analysen, die sich eben aus klinischen Studien gebildet haben und sich damit beschäftigt haben können, nachweisen, dass eben dieser Placebo-Effekt durchaus auch der Standardtherapie in verschiedenen Situationen überlegen sein kann. Wir kennen aus verschiedenen Studien, Grundlagenstudien mittlerweile auch die grundlegenden Mechanismen, die bei diesem Placebo-Phänomen eine Rolle spielen. Das sind einmal Erwartungsmechanismen und andererseits auch Lernmechanismen. Praktischerweise sind beide Mechanismen in unseren täglichen Behandlungskontext und auch in der Arzt-Patienten-Kommunikation fest mit eingebunden, sodass wir da später Spielraum haben, diese Effekte auch zu nutzen und zu kontrollieren. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz nur so ein paar Studien zeigen, die letztlich sowohl Erwartungsmechanismen als auch Lernmechanismen nachweisen konnten bei Placebo. Wir erinnern uns vielleicht an Ivan Pavlov aus der Psychologie, der eben mit seinen Hunden experimentell die Konditionierung durchgeführt hat. Und nur ganz kurz zur Erinnerung, es gibt eben dieses Experiment, dass man die Nahrungsaufnahme für diese Hunde mit einem Glockenklingeln, also mit einem akustischen Signal ankündigt, das Ganze dann eben wiederholt. Der Hund reagiert darauf mit Speichelbildung und letztlich auch ohne Futter irgendwann führt dieses akustische Signal letztlich zur Speichelproduktion beim Hund. Das verstehen wir unter Konditionierung, klassischer Konditionierung. Erschreckenderweise funktioniert das bei Menschen erstaunlich gut. Das heißt, wenn wir hier das einfach mal auf Wirkstoffe und Tabletten ummünzen, dann ist es so, dass wir hier letztlich einen Wirkstoff haben, zum Beispiel Ibuprofen, da steht auch Ibuprofen drauf. Und wenn wir es einnehmen, dann führt das in der Regel zur Schmerzlinderung, je nach Krankheit. Irgendwann, wenn wir das häufig genug tun, werden wir erlernt haben, dass das Ibuprofen funktioniert und können dieses Ibuprofen im Experiment auch durch ein Placebo verdeckt ersetzen. Und durch diese Konditionierung, dass wir gelernt haben, dass das funktioniert, wird auch dieses Placebo zu einer gewissen Schmerzlinderung führen. Das ist letztlich die Immun- oder die Konditionierung dabei. Eine ja, etwas andere Art der Konditionierung ist die Immunkonditionierung. Das ist auch eine große Studie aus Essen, wo ich herkomme, aus der medizinischen Psychologie dort angesiedelt. Und das ist Herr Schedlowski, der eben mit Immunkonditionierung schon lange experimentiert, das mittlerweile auch mit immunsupprimierten Patienten durchführt. Und es gibt zwei Gruppen in diesem Experiment. Das heißt, die eine Gruppe trinkt einen relativ ja, fast übel schmeckenden Drink, also schmeckt sehr stark nach Lavendel. Ich habe selbst ausprobiert und gekoppelt ist das Ganze an eine Tabletteneinnahme und zwar in beiden Gruppen. Die eine Tablette ist letztlich ein Placebo, das heißt ohne Wirkstoff. Die andere Tablette ist Cyclosporin. Cyclosporin A kennen wir letztlich aus der Transplantationsmedizin, ein potentes Immunsuppressivum. Das Ganze wiederholt man dann 3 Tage lang. Dann wird Blut abgenommen, schaut sich die Immunsuppression an und die war auch in dieser Gruppe zumindest nachweisbar. Dann gab es 5 Tage der des Washouts, bis alles ausgespült und verarbeitet war, und hat dann letztlich beide Gruppen auf Placebo verdeckt umgestellt und dann wieder von Tag 8 bis 10 diese beiden Paradigmen weiter durchgeführt. Und was dabei rauskam, ist relativ spannend. Das heißt, auch diese Placebo-Phase, wo letztlich kein Immunsuppressivum mehr eingesetzt war, hat zu einem immunsupprimierenden Effekt geführt. Das heißt, das ist eine Form der Immunkonditionierung, konnte eben zeigen, dass das mit Placebo zum Beispiel durchaus möglich ist. Ein anderes Paradigma ist, sind die Erwartungsmechanismen, hatte ich gerade am Anfang schon kurz gezeigt. Das ist hier eine Arbeitsgruppe aus Italien, Benedetti, der beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit Placebo-Effekten und Placebo-Forschung. Man hat letztlich bei gesunden Probanden einmal so eine Blutdruckmanschette aufgepunkt und damit einen Ischämie-Schmerz induziert. Und das Ganze hat man dann gekoppelt mit einer verdeckten Injektion, einerseits von Morphin als potentes Analgetikum, einerseits als Kochsalz, als Kontrolllösung und eben dem Opioid-Antagonisten Naloxon. Und diese Injektion hat man gekoppelt mit einer verbalen Instruktion, also mit einer Erwartung, wie man bei diesen Probanden induziert hat. Und es ist so, diese Injektion, diese Erwartung war gekoppelt eben mit mit der Information, dass diese Injektion jetzt ein sehr starkes Schmerzmedikament sei und das wirkt. Was man hier sieht, ist letztlich einmal aufgetragen die Schmerztoleranz in Minuten. Das heißt, hohe Werte heißt insgesamt weniger Schmerz. Und man sieht, dass die verdeckte Kochsalzinjektion allein mit der Info, dass das jetzt stark wirksam ist, zu einer analgetischen Potenzial geführt hat. Das heißt auch hier ein Placebo-Effekt, der letztlich die Schmerzen beeinflusst hat. Interessanterweise ist das bei der verdeckten Naloxongabe nicht der Fall. Warum das so ist, das sehen wir gleich im weiteren Verlauf noch. Weitere Informationen hat letztlich die Bildgebung gegeben. Auch da möchte ich Ihnen so ein paar Einblicke geben. Das ist jetzt so eine funktionelle Magnetresonanztomographie, um eben darzustellen, unter einer Schmerzbedingung hier thermische Reize, welche Schmerzareale da aktiviert sind. Und das sind die typischen Areale, die wir unter Schmerz sehen, das heißt Teile des Hirnstamms, die Inselrinde, das Zingulum, der sensorische Kortex. Und diese Areale sind halt relativ zufällig aktiv, wenn wir thermische Schmerzreize geben. Und wenn man das koppelt an irgendeine Art von Placeboanalgesie, das heißt dem Patienten Placebos gibt und die Information dann vermittelt, dass das Ganze schmerzlindernd sei, dann sehen wir eben eine deutliche Minderaktivierung. Und wenn wir das näher untersuchen, und dazu gibt es viele Studien, dann kann man verschiedene Areale besonders heraussuchen, die damit korrelieren. Das sind zum Beispiel das Zingulum oder auch hier das periaquiductale Grau oder Areale weiterer im Hirnstamm und selbst auch im Teil des Rückenmarks gibt es Areale, die damit verbunden sind. Und wenn man diese Areale alle zusammenfügt, dann bildet man im Prinzip ein System ab, was man schon länger kennt. Das ist das deszendierende, schmerzmodulierende und eben opioidärge System. Das erklärt auch, warum Naloxon in dieser verdeckten Gabe letztlich diese Analgesie unterbrechen konnte und den Placebo-Effekt aufgehoben hat, weil eben dieses System mit endogenen Opioiden arbeitet. Ich könnte jetzt relativ viel noch über Placebo erklären und kann da auf Zeitgründen jetzt aber nicht groß drauf eingehen. Das heißt, Placebo ist letztlich ein Phänomen, was ganz verschiedene Organsysteme betrifft. Das wissen wir mittlerweile und wir können eben das Beispiel Immunkonditionierung ist zum Beispiel auch ein System, auch vegetative Systeme können mit Placebos oder im Placebo-Effekt gesteuert oder verändert werden. Das ist jetzt eine Studie auch aus unserer Arbeitsgruppe aus Essen, die eben untersucht hat, wie Placeboanalgesie, also dasselbe Paradigma, wie wir es vorhin gesehen haben, mit verschiedenen thermischen Schmerzreizen interagiert mit pharmakologischer Intervention. Und zwar ist es so, dass wir hier einen thermischen Schmerzreiz titriert haben auf etwa ja, 60 bis 70 auf so einer visuellen Bewertungsskala. Das heißt, es ist schon relativ schmerzhaft und haben währenddessen dann bei Probanden eine Remifentanil-Infusion gegeben, eben als hochpotentes Opioid, was dann analgetisches Potenzial entfalten soll. Und einmal eben ohne Erwartung, das heißt ohne Modifikation der Erwartung, die wir durchgeführt haben, sieht man letztlich den pharmakologischen Effekt. Und in verschiedenen anderen Bedingungen haben wir letztlich einmal eine positive Erwartung induziert, indem wir dem Probanden mitgeteilt hat, dass das eben ein sehr stark wirksames Schmerzmittel ist. Und man sieht, dass man letztlich diesen Effekt, diesen pharmakologischen Effekt, ja, wenn man möchte, boostern kann. Das heißt, man kann es eben mit dieser Erwartungshaltung noch unterstützen und verbessern. Viel interessanter ist aber auch diese Seite. Das heißt, wir haben den Probanden gleichzeitig auch in einer weiteren Bedingung erklärt, dass es eben sein kann, dass Opioide auch Schmerzen zunächst verstärken und letztlich dann auch erstmal zu einem verstärkten Schmerzerleben kommen kann. Und interessanterweise ist es so, dass es in dieser Studie zu einem großen Effekt kam und fast die pharmakologische Wirkung ja aufgehoben hat. Dann sprechen wir in dem Sinne von einem Nocebo-Effekt. Nocebos sind letztlich, oder der Nocebo-Effekt wird verstanden als ein Effekt, der zusammenhängt mit negativen Erwartungen, die in irgendeiner Weise unser therapeutisches Outcome beeinflussen können. Das ist ein Fall, den ich Ihnen mal mitgebracht habe, der in den USA publiziert wurde und auch unter Placebo- und Nocebo-Forschern relativ hohes Aufregen erregt hat. Das ist ein 26-jähriger Patient, der letztlich an einer Studie teilgenommen hat zu einer oder klinischen Prüfung neuer Antidepressiva, selbst unter rezidivierenden depressiven Episoden gelitten, hat dann in suizidaler Absicht im Rahmen eines Beziehungsdramas 26 oder 29 dieser Kapseln eingenommen und hat sich dann aber relativ zügig von diesem Versuch distanziert, hat den Rettungsdienst informiert, der den Patienten dann in die Klinik eingewiesen hat, ja, mit relativ schwachen Vitalparametern, muss man zugeben. Was man dann tut, ist letztlich einmal in der Studienzentrale anrufen und um Notfallentblindung bitten und vermutlich ahnen Sie es schon, dass dieser Patient letztlich keine Studienmedikation erhalten hat, sondern in der Placebo-Gruppe lag. Wenn man dem Patienten das dann mitgeteilt hat, war das Ganze auch schnell wieder rückläufig. Das ist eigentlich ein relativ dramatischer Fall, wenn man sich das überlegt. Beim Nocebo, muss man sagen, sind die Effekte noch nicht vollständig erforscht. Das heißt, das Placebo-Phänomen kennen wir mittlerweile relativ gut. Nocebo hinkt da noch so ein bisschen hinterher. Was wir wissen ist, dass die Mechanismen grundsätzlich dieselben sind. Auch da haben wir Erwartungshaltung und Lernmechanismen, wobei die Erwartungshaltung wahrscheinlich einen deutlich stärkeren Einfluss hat. Auch da möchte ich Sie gar nicht lange mit belasten. Ich möchte nur erwähnen, dass es auch da FMLT-Studien gibt, die verschiedene Hirnareale eben hervorbringen, die unter dieser Nocebo-Hyperalgesie, also durch negative Erwartungen ausgelöste, vermehrte Schmerzempfindungen zum Beispiel, Areale aufweist, die teilweise auch mit dem Mechanismen der Placebo-Analgesie in Zusammenhang zu bringen sind, aber teilweise auch Areale, die da nicht ganz mit einzubringen sind. Auch die Neurochemie des Nocebo-Effekts ist untersucht und auch da gibt es leichte Unterschiede. Das heißt, wir haben ja vorhin besprochen, dass das Naloxon zum Beispiel das opioidärge System hemmen kann im Rahmen dieser Placebo-Analgesie. Beim Nocebo-Effekt scheint ein anderer Stoff vermitteln zu sein, und zwar ist das das Cholecystokinin. Das kennen wir letztlich auch als Signaltransmitter, was aber eher in den Kreisen betroffen oder ja letztlich auftaucht, was zum Beispiel Ängstlichkeit verarbeitet oder auch Panik verarbeitet. Das konnte man in Studien pharmakologisch mit einem Antagonisten zum Beispiel blocken und diese Hyperalgesie damit auflösen. Auch hier möchte ich jetzt nochmal ein überspitztes Beispiel geben. Und zwar gibt es in Essen, gibt es vorgefertigte, juristisch wasserdichte Aufklärungsvorlagen. Und ich möchte Ihnen mal einmal eine mitbringen. Und zwar liest man dann zum Beispiel von solchen Dingen wie Nachblutung, Infektion, Haut- und Gewebeschäden, Absterben ist davon die Rede, starker Blutdruckabfall, Kreislaufkollaps. Das klingt schon relativ dramatisch. Dann geht es weiter mit Blutgerinnseln, die verschleppt werden können, die Embolien machen können, die schwerwiegende Folgen haben können, Lungenembolie, Schlaganfall, Herzinfarkt. Und zu guter Letzt, das darf nicht fehlen, kann das Ganze natürlich auch lebensbedrohlich sein. Man könnte sich jetzt vorstellen, das ist irgendeine Aufklärung für einen besonders schweren kardiochirurgischen Eingriff. Aber wenn man sich das anschaut, ist das Ganze die Aufnahme für eine venöse Blutentnahme. Das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass wir juristisch mittlerweile schon an dem Punkt sind, dass wir solche Aufklärungen dem Patienten zumuten müssen und das natürlich Folgen im Sinne dieser Nocebo-Effekte haben kann. Das ist ein anderes Beispiel, das ist das Nebenwirkungsprofil aus der pharmakologischen Information von Amitriptylin, also im trizyklischen Antidepressivum. Die pharmakologischen Nebenwirkungen, die kennt man im Prinzip, sind die anticholinergen Nebenwirkungen mit Mundtrockenheit, Müdigkeit kommt vor, Schwindel kann vorkommen und das ist in Studien auch relativ gut untersucht. Das heißt, das ist so eine Meta-Analyse von klinischen Studien, wo eben Trizyklika mit neueren Antidepressiva verglichen wurden im Hinblick auf die Nebenwirkungen. Da finden sich die Nebenwirkungen eigentlich ganz gut wieder. Was ich Ihnen verheimlicht habe, ist, dass das alles Patienten sind, die im Placeboarm randomisiert waren. Das heißt, gar keine echten Wirkstoffe erhalten haben. Es führt sogar dazu, dass Patienten in der Placebo-Gruppe eben die Studie abgebrochen haben aufgrund der Nebenwirkungen. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze etwas in der Klinik dann auch zu übertragen und daran zu arbeiten, an solchen Dingen, zum Beispiel an Themen. Und zwar gibt es hier eine Studie, die relativ neu ist, auch aus Deutschland, wo letztlich Patienten, die für einen Koronararterienbypass geplant waren, randomisiert wurden in drei unterschiedliche Gruppen. Es gab die ärztliche Aufklärung und zusätzlich gab es eben eine Gruppe, diese Expect-Gruppe, die eine psychologische Intervention erhalten haben. Das heißt, da haben Psychologen sich mit dem Patienten zusammen beschäftigt und haben eben die Indikationen dieses elektiven Eingriffes dann besprochen, haben die Nebenwirkungen mit den Patienten selbst besprochen, haben eben klargestellt, was Nebenwirkungen sind, was ernsthafte Komplikationen sein können, was aber ganz normale Therapiereaktionen sein können. Eine Supportgruppe hat letztlich den ähnlichen zeitlichen Aufwand auch in einem psychologischen Interview mit dem Patienten erlebt, allerdings eher unterstützend und nicht intervenierend. Und dann gab es die dritte Gruppe, die Standardtherapie, die dann ohne psychologisches Interview letztlich verblieben sind. Dann ist die Intervention durchgeführt worden und hat dann im Anschluss nach einem halben Jahr insbesondere Wert auf die funktionelle Einschränkung dieser Patienten und auf kardiologische Outcomes gelegt. Und was man sieht, ist letztlich, dass diese Gruppe, die in dieser Expect-Gruppe war, das heißt, diese erweiterte psychologische Intervention bekommen haben, im Hinblick auf die funktionelle Einschränkung deutlich besser aus dieser Intervention herausgegangen sind. Und auch was die kardiologischen Maße anbelangt, war die Expect-Gruppe deutlich besser im Follow-up als die anderen Gruppen, wobei man auch zugeben muss, dass es hier so ein leichter Baseline-Unterschied gab. Für Sie prinzipiell zum Mitnehmen in aufbereiteter Form. Wie können wir jetzt diese Placebo-Effekte zum Beispiel in der Klinik nutzen? Was können wir daraus ziehen? Letztlich ist es so, empfiehlt es sich, dass wir, wie gerade auch schon angesprochen, den Informed Consent nutzen und den möglichst intelligent nutzen. Das heißt, den Patienten aufklären, auch im Rahmen unserer juristischen Aufklärungspflicht, aber da dann zum Beispiel Wert legen auf eine realistische Information über die Erkrankung, über die Therapien. Das heißt, zum Beispiel Nebenwirkungen auch in Relation zu setzen. Wie wahrscheinlich sind diese Nebenwirkungen zum Beispiel? Viele Patienten wissen das gar nicht genau. Zumindest in Deutschland gibt es die Möglichkeit eines Aufklärungsverzichts. Es gibt immer wieder mal Patienten, die sagen, ich will das alles gar nicht wissen. Das ist zumindest in Deutschland in Ordnung, wenn man es denn dokumentiert. Und wichtig ist vielleicht auch, den Patienten dort abzuholen, wo er gerade steht. Das heißt, wenn Patienten Vorerfahrungen haben, da, auch dazu gibt es Studien, Vorerfahrungen mit Medikamenten beispielsweise, dann ist es nicht sinnvoll, sozusagen diesen Medikamentenweg weiterzugehen, weil diese Vorerfahrungen eben mit in eine weitere Therapie auch mit aufgenommen werden. Und letztlich ist es auch so, dass man, wenn man persönliche Wertschätzung mit in dieses Gespräch mitbringt, man natürlich auch die Placebo-Effekte nutzen kann, um das Ganze zu fördern und auch die Compliance zu fördern. Zusätzliche Optionen hat man gerade in der einen Studie gesehen, sind zum Beispiel psychologische Interventionen, wenn das denn Sinn macht. Das wäre dann eher was für die Zukunft. Oder die Kopplung von spezifischen Therapien auch mit voriger Erfahrung. Also wenn ein Patient schon gute Erfahrungen mit irgendeiner Art von Medikation gemacht hat, ist es sinnvoll, das zum Beispiel mit ins Gespräch aufzunehmen oder auch in die weitere Behandlung. Nocebo-Effekte sollte man prinzipiell vermeiden. Das heißt, das können wir tun, indem wir uns während der Aufklärung auch auf die Wirksamkeit und auf die Zielsetzung irgendeiner Therapie, die wir vorhaben, mit dem Patienten fokussieren können. Das heißt, man muss keine Nebenwirkungen verschweigen, aber sie eben in Relation setzen und auf die Zielsetzung unserer Therapie Wert legen. Ansonsten ist es so, das gehört eigentlich zu den Basics, das muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen, dass man medizinische Fachausdrücke erklärt und also vermeidet, diesen Medizinjargon zu verfallen. Und wenn der Patient eben sagt, er möchte davon nichts wissen, dann ist das tolerabel, dann kann man das dokumentieren und auch so hinnehmen. Gut, weil das Ganze hier auch nochmal unter dem Aspekt Sparen, Sparen, Sparen läuft, habe ich jetzt auch dazu nochmal zwei Studien. Interessanterweise ist es so, das ist jetzt eine Studie, die mit Parkinson-Patienten durchgeführt wurde. Das heißt, man hat hier dem Parkinson-Patienten ein teures Placebo oder ein teuer aussehendes Placebo gegeben, was dann als Levodopa verkauft wurde und ein günstiges Placebo. Und auch hier ist es tatsächlich so, dass hochpreisige Placebos besser wirken. Das heißt, hier erreicht das hochpreisige Placebo in diesem neurologischen Score durchaus vergleichbare Werte zu dem eigentlichen Therapie oder Pharmakon, und das günstige Placebo schneidet da deutlich geringer ab. Aber was man auch sagen muss, und das ist eine relativ neue Studie, auch relativ hoch publiziert, die verglichen hat, wie die Nocebo-Effekte aussehen bei günstigen und teuren Präparaten. Das heißt, hier haben wir das günstige Präparat. Das war auch wieder so ein thermisches Experiment, wo man thermische Hitzereize gesetzt hat und eben vorher auch die Instruktion gegeben hat, dass diese Salbe jetzt möglicherweise den Schmerz auch verstärken kann. Und auch hier sieht man, dass die günstige Variante weniger Nocebo-Effekte hat, also weniger Nebenwirkungen, und die teure in dem Sinne auch mehr Nebenwirkungen macht. Das heißt, da sind wir auch so ein bisschen im Dilemma. Das sind jetzt noch zwei Beispiele, wie wir zum Beispiel aus Essen Nocebo-Effekte induziert haben. Wenn Patienten sowas in einem Aufzug lesen, dann weiß man eigentlich schon relativ genau, wo es hingeht. Oder solche Dinge auf der neurologischen Klinik, Low Care, da wird erstmal gar nichts gemacht. Das sind so zwei Beispiele, die wir mittlerweile auch beheben konnten. Das ist ganz gütig. Gut, in dem Sinne vielen Dank und ich stehe gerne für Fragen bereit.